In komplexen Umfeldern setzen wir auf Scrum oder andere agile Frameworks, um direktes Feedback von unseren Kunden zu erhalten. Dabei steht stets der Nutzer unserer Software im Mittelpunkt. Denn seine Probleme wollen wir mit unserem Produkt lösen. Unser heutiger Gast Martin nutzt die Methode Jobs to be Done, um genau diese Probleme des Nutzers herauszufinden. Mit Jobs to be Done finden wir als Team heraus, welchen Job das Produkt erledigen soll und können ein Produkt bauen, das wirklich vom Kunden geliebt wird. In dieser Episode werden wir herausfinden, wie wir diese Methode in der Praxis anwenden und wie man damit tatsächlich bessere Produkte entwickeln kann. Und damit herzlich willkommen zur 128. Episode bei Mein Scrum ist kaputt. Mit mir am Mikro sind Sebastian. Hallo Sebastian.
Hallo.
Und natürlich unser Gast Martin. Hallo Martin.
Hello.
Schön, dass du da bist. Ich finde es super, dass das geklappt hat, nachdem ich ja auf deinen Vortrag aufmerksam geworden bin, aber selber ihn leider gar nicht hören kann. Ich freue mich sehr, dass wir das jetzt hier, das Thema in dieser Episode diskutieren können.
Ebenso.
Aber ganz kurz, bevor wir einmal einsteigen, noch ein herzliches Dankeschön an die Scoop Software, die uns schon lange mit einem Firmenpaket auf Steady unterstützt. Großes Dankeschön dafür. Und jetzt aber ins Thema oder beziehungsweise erst einmal zu dir, Martin. Vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen und wie du zu Jobs to be Done gekommen bist.
Ja, sehr gerne. Martin Beetz, mein Name. Ich bin Gründer oder Mitgründer der UTXO Solutions. Wir machen Customer Research nach dem Jobs to be Done Innovation Framework. Das heißt, wir helfen unseren Kunden dabei, also ne, im Kern Unternehmensberatung, unseren Kunden dabei, einen Product Market Fit zu finden, aber auch einen Product Language Fit zu finden und das Ganze so zu integrieren, dass am Ende ein Produkt entsteht, was Kunden lieben, was aber auch eine durchgängige Sprache besitzt, mit der sowohl Marketing, Sales, Product Development und Customer Service hinten raus alle zusammen auf dem gleichen Datenset aus der Customer Research arbeiten können. Und genau, mach das zusammen mit meinem Co-Founder Peter Rochel, der auch derjenige ist, der mich dazu gebracht hat. Der macht dieses ganze Thema Jobs to be Done schon seit, ich weiß gar nicht, ich glaube 2006 oder so. Und was die Methodik ist und wo die herkommt, komme ich gleich nochmal so ein bisschen drauf. Aber ja, ich war vorher lange Zeit bei der Telekom Innovationsmanager, habe dort kleine und große agile und nicht agile Projekte im IT-Umfeld geleitet. War einer der ersten Scrum-Manager, also Scrum-Master bei der Telekom tatsächlich und habe das Thema sehr früh begleitet und immer viel dafür geworben und von daher freut mich das auch, passt glaube ich sehr gut hier und das cool. Ist so das, was ich mache. Wir machen Kundenprojekte, wo wir mit denen Customer Research machen und ihnen helfen zu verstehen, was ihre Kunden tatsächlich wollen und wie sie das dann auch tatsächlich strukturiert von den Daten bis hin zum fertigen Produkt, inklusive allem, was zu einem Produkt dazugehört, umsetzen können.
Ich muss jetzt einen Versprecher von dir aufgreifen. Du hast Scrum Manager gesagt. Da habe ich kurz gedacht, ja, wahrscheinlich im Konzern so ein bisschen tatsächlich. Aber du hast dich ja direkt korrigiert auf Scrum Master.
Nein, Scrum Manager, das ist so. Also es gibt ja viele Sachen. Ich war Scrum Master und bin dann später zum Product Owner gewechselt. Es gibt viel im Scrum. Dieser Titel, mein Scrum ist kaputt, ist, glaube ich, sehr akkurat, weil es viele Wege gibt, wie man
immer
den
noch
Grundgedanken,
nicht so viel Zeit.
Ja, also und auch wahrscheinlich immer geben wird, weil es einfach viele Möglichkeiten gibt, die Grundidee von Scrum aufzugreifen und dann
was
mangels einer guten Methodik zu verlieren. Also die Idee zu verstehen und die Idee umzusetzen, sind halt einfach zwei radikal unterschiedliche Dinge und das eine geht sehr schnell und das andere dauert sehr lange. Und ich glaube, auf dem Weg dorthin verliert man viel von der Idee mangels Methodik.
Ja, aber so wird es ja wahrscheinlich bei Jobs to be Done, also bei der Methodik ähnlich sein.
Das ist es, ja.
Also das ist ja irgendwie klar, dass wir den Nutzer ins Zentrum stellen und eigentlich ja diese ganzen Feedback-Mechanismen haben wollen. Aber genau da unterstützt ja Jobs to be Done. Vielleicht magst du es einmal kurz vorstellen. Achso, Sebastian möchte noch was loswerden.
Vor allem, also ich bin gerade auch schon beeindruckt gewesen, du hast gerade gesagt, dass dein Co-Founder seit 2006 eigentlich auch schon damit arbeitet. Mhm. Und da bin ich sehr gespannt, wie lang ist das, gibt's das Framework denn an sich schon oder ist das damals eher noch so ein bisschen unformalisiert gewesen oder?
Mhm. Ja.
Weil so lange habe ich es definitiv noch nicht auf dem Schirm gehabt oder gehört.
Ja. Erstmal vielleicht so ein bisschen, ne, was ist Jobs to be Done?
Was ist
genau? Die Grundidee von Jobs to be Done ist, Menschen wollen einen Fortschritt in ihrem Leben erreichen und um diesen Fortschritt zu erreichen, beauftragen sie Lösungen damit, diesen Fortschritt in ihrem Leben zu machen. Und das ist dieser Job to be done, also ein Job, den eine Lösung, und eine Lösung kann ein Produkt, ein Service, ein was auch immer sein, erledigen. Und das gilt im Prinzip für die ganze Bandbreite. Das ist die Grundidee von Jobs to be done. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wenn man dieses Wissen hat, wie arbeitet man damit und wie kann man damit tatsächlich dann bessere Produkte bauen? Wie findet man heraus, was ist der Job to be done? Was sind die Sachen, die den Leuten drumherum wichtig sind? Es gibt so eine ganze Reihe an Elementen des Fortschritts, Dinge, die die Leute in ihrer aktuellen Lösung zurückhalten und Dinge, die sie zu einer neuen Lösung hinbringen, sowohl positive als auch negative. Es gibt Events, die passieren müssen, damit Leute sich tatsächlich entscheiden. Also entscheidet man wacht ja in der Regel nicht morgens auf und entscheidet sich, heute kaufe ich ein neues Auto oder heute mache ich dieses oder heute mache ich jenes, sondern es gehen verschiedene Events damit einher, die so eine Entscheidung beeinflussen. Es gibt einen limitierenden Kontext, in dem wir uns bewegen, der bestimmte Lösungen ausschließen kann und beziehungsweise ausschließt. Und ja, das ist so dieses ganze Framework, in dem wir uns bewegen und herausfinden, was ist der Job, den ein Produkt für jemanden übernehmen soll, beziehungsweise noch wichtiger, was sind überhaupt die Jobs, die jemand hat und welche Kompromisse ist er am Ende bereit einzugehen? Weil Menschen nicht das beste Produkt kaufen, sondern das mit dem am wenigsten schlechten Kompromiss.
So ein bisschen, aber ich glaube, das werden wir gleich auch noch auflösen können, wenn wir da ein bisschen mehr ins Detail gehen. Ich kenne es aus eigener Praxis nicht, das Framework, und ich hatte jetzt dann vorbereitend zur Folge auch einfach mal ein bisschen was durchgelesen. Und mir kam vieles auch so ein bisschen bekannt vor, so aus der Ecke Impact Mapping beispielsweise, weil man da ja auch so ein bisschen das hat. Erstmal, es geht darum, welchen Impact wollen wir erreichen und dann, welche Dinge helfen uns, um überhaupt diese Impacts auszulösen und was sind so Dinge, die, also da muss ich ein bisschen dran denken, als ich dann von diesen Jobs gelesen habe, also welche Jobs brauchen wir, um ein gewisses Ergebnis, um eine gewisse Veränderung zu erzielen. Mhm. Was steckt denn vor allem auch dann im Detail dann noch dahinter? Also ich aus dem heraus und was du auch gerade beschrieben hast für euch, für als Unternehmen, mit dem, was ihr macht für eure Kunden, hört sich das ja auch an, als wenn da sehr viel gezieltes, sag mal, ohne es jetzt zu hochgreifen zu wollen, gewisses auch wissenschaftliches Arbeiten dazu gehört. Also strukturiertes Research. Mhm. Ist das schon Teil des Frameworks, mhm, quasi vorgegeben, wie strukturiert da gearbeitet werden muss? Mhm. Das gab's ja auch so bei Lean Startup, ja auch diese Arbeitsweise mit eben Hypothesen und dann gucken, wie kann ich die dann auch tatsächlich dann vermessen und qualifizieren? Und umgekehrt kenne ich halt auch Umfelder, wo gesagt wird, Kundenumfelder, die sagen, ja, wir machen Kundenresearch. Wir haben, mhm, da mal jemanden gefragt und der hat gesagt, das ist gut so. Also, das ist Kundenresearch.
Ja. Also, was, ich beantworte die Frage mal so ein bisschen in einer historischen Art. Die Grundidee für Jobs to be Done kommt von Clay Christensen, der mit Innovator's Dilemma im Prinzip das ganze Thema aufgemacht hat, der diesen Begriff der Disruption geprägt hat und der das sehr früh beschrieben hat. Innovator's Dilemma war, ne, also ist eines der großen Innovationsbücher zusammen mit Innovator's Solution, würde ich sagen. Und da hat er das Problem sehr schön beschrieben, aber da gab es noch lange keine Lösung, wie man damit tatsächlich umgehen kann. Also das ist genau das, was ich am Anfang sagte. Die Idee zu verstehen, Menschen beauftragen Jobs, wir gehen von der Kundenseite ran, wir versuchen herauszufinden, was ist eigentlich der Demand und nicht, was ist der Supply, den unser Produkt liefert, sondern was ist der Demand, den der Kunde haben will. Das Problem zu verstehen, hat an der Stelle alles noch keine Lösung gegeben. Und dann haben verschiedene Leute sich natürlich damit auseinandergesetzt, wie man das machen kann, wie kriegt man das tatsächlich hin, dass man aus diesem abstrakten Framework einen Step-by-Step-Guide schafft, an dem ich auch mit wenig Ahnung, aber mit jemandem, der mich halt da durchführt, durch diesen Prozess durchlaufen kann und tatsächlich etwas habe, womit ich arbeiten kann. Und da ist mein Co-Founder, wie gesagt, seit 2006 dran und hat das auf verschiedenste Arten und Weisen gemacht und da tatsächlich so ein komplettes Framework drumherum gebaut, was natürlich auch ganz viele andere Elemente enthält, also von Moderationskoffer, von Interviewtechniken, damit du überhaupt guckst, wie redest du mit Kunden, damit du die richtigen Sachen rausfindest, also nicht dieses, ne, wenn unser Produkt dieses Feature hätte, würden sie es dann kaufen, was du dir auch gleich in die Haare schmieren kannst, sondern halt vergangenheitsbezogen analysieren, wie haben sich Leute tatsächlich verhalten, wie machst du diese Interviews, viel aus ne, klassischer Verhörtechnik in Customer-Interviews überführt und so. Dann viel rund um Liberating Structures, um zu gucken, wie kann man mit den Daten, die da rauskommen, arbeiten, wie kann man die Daten clustern, wie kann man die verschiedenen Elemente des Fortschritts tatsächlich auch aufmappen und miteinander in Verbindung bringen. Und das alles ist dieses Jobs to be Done Innovation Framework, wie es bei uns heißt, wo wir halt geguckt haben, wie kann man tatsächlich anfassbare Daten generieren, die aus einem kleinen Set an qualitativen Interviews stammen und trotzdem eine statistische Relevanz haben und mit denen man halt entsprechend etwas baut. Und das ist ein mehrstufiger Prozess, der tatsächlich, also wir nennen es Customer Research, weil es tatsächlich das ist. Es ist ein strukturierter Forschungsprozess, es ist ein hypothesenbildender Research. Also wir haben eine Idee, wir haben ein paar Annahmen, die wir vorher in einem Assumption-Mapping-Prozess natürlich mit unseren Kunden gucken, ne, was denkt ihr, was für Probleme lösen eure Produkte, was denkt ihr, wer kauft das, was denkt ihr, was sind die Gewinne, die euer Produkt hat, was denkt ihr, in welchem Kontext befinden sich diese Leute, was denkt ihr, was sind Events, die das auslösen, um einfach zu gucken, mit welchen Leuten müssen wir am Ende sprechen, aber dann am Ende, um natürlich daraus Hypothesen zu generieren und Experimente zu generieren, die wir dann nach Lean-Startup-Modellen auch wieder vertesten können, um zu gucken, ist das, was wir rausgefunden haben, tatsächlich richtig? Und vor allen Dingen ist dieser Transfer von die Probleme, die wir identifiziert haben und denen wir Lösungen gegenübergestellt haben, wo wir dann, ne, wo andere Tools mit reinkommen, Business Model Canvas und bis hin zu einer Portfolio Map, wenn man das dann für mehrere Sachen macht und mehrere Researches in einem Gesamtprodukt bündelt. Wie kriegt man das hin, dass man daraus Produkte baut, Marketingkampagnen baut, Sales-Ansätze baut und so weiter, um dann halt tatsächlich zu sagen, okay, das funktioniert, daraus dann Experimente baut, diese Experimente wiederum vertestet, guckt, mit welchen startet man, Experimente priorisieren und so. Also dieser gesamte Prozess, das ist quasi das Framework, was wir an der Stelle haben.
Okay, also ich habe tatsächlich jetzt schon viel rausgehört, also ganz, ganz viel auch dann von dem, was ich jetzt auch ein bisschen in den Kontext geordnet hatte, ne, Lean Startup und Co. hast ja dann auch schon gesagt, hängt da alles mit drin. Wie arbeitet man dann konkret damit? Also wo fangen wir quasi an? Also können wir mal ein Beispiel durchspielen?
Mhm, sehr gerne. Gib mal ein Beispielszenario für ein Produkt.
Sagen wir eine Händlerplattform für Gebraucht- und Neufahrzeuge.
Okay.
Und die Kunden sind also in erster Linie vor allem die Händler. Wir möchten da jetzt neue Features einbringen oder wir möchten gucken, wie wir die Plattform für die Händler verbessern können, damit sie sehr viel mehr diese Plattform nutzen, um ihre Fahrzeuge dort einzustellen.
Mhm. Witzig übrigens, weil wir haben gerade einen Research, wo es um eine Händlerplattform für alte IT-Geräte geht. Von daher relativ nah dran.
Als hättet ihr euch abgesprochen.
Ja, also der erste Schritt ist, wir machen in der Regel mit unseren Kunden einen Kickoff-Workshop, wo wir genau das einmal analysieren, was denken sie, was für ein Problem das löst. Und da fängt es schon häufig an, weil was ist ein Problem, ist etwas, worüber Kunden in der Regel keine geeignete Sprache haben. Also wenn du die Leute fragst, was ist ein Problem, dann sagen die sowas wie mehr Autos verkaufen. Und mehr Autos verkaufen ist kein Problem. Ich habe zu wenig Umsatz, ich verkaufe zu wenig Autos, ich habe zu viele Reklamationen, ist ein Problem, aber es ist noch nicht das Problem deines Kunden. Das Problem deines Kunden, und das ist ja die Kundenperspektive, die wir an der Stelle wollen, ist sowas wie, die Autos, ich kann die Qualität der Autos nicht vorab abschätzen. Ich habe Unsicherheiten, ob das ein gutes Auto ist. Die Autos sind zu teuer. Es gibt das Modell, was ich haben möchte, nicht. Sowas könnten zum Beispiel Kundenprobleme sein. So, das heißt, erstmal überhaupt verstehen, was für ein Problem löst diese Plattform für den Kunden. So. Und wer genau ist eigentlich der Kunde? Also, wenn der Händler, der sein Auto loswerden will, der Kunde ist, dann ist das bei einer Plattform sind ja immer mehrseitige Geschäftsmodelle. Das heißt, du brauchst einen Händler, du brauchst aber auch einen Käufer. Das heißt, optimalerweise würdest du beide Seiten einen Research mit zwei Fokusgruppen machen, nämlich einmal den Händlern und einmal den, die es am Ende kaufen sollen, damit du beide Seiten verstehst, damit du die Bedürfnisse von beiden Seiten auch miteinander matchen kannst. So, und dann erstmal gucken, ne, was sind deren Probleme, was sind deren Gewinne? Also verstehen, auch da das Gleiche wieder, ein Gewinn ist nicht die Abwesenheit eines Problems, sondern ein Gewinn ist etwas Positives, oft auch etwas Positives, das ich nicht erwartet habe, oder etwas Positives, was ich mir davon erhoffe. Sowas wie, ich mache einen guten Deal, ich stelle nachher fest, dass das Auto mehr wert ist als das, was ich dafür bezahlt habe, oder der Kunde ruft nie an, weil er irgendwie ein Problem damit hat, wobei das schon wieder, ne, an der Grenze zu Problemen, also Abwesenheit von Problemen ist. So, gucken, dass wir das mit denen einmal mappen und dann setzen wir aus diesen ganzen Sachen, setzen wir mit unseren Kunden zusammen einen Kandidatenscreener auf. Das heißt, wir finden heraus, mit wem müssen wir denn eigentlich sprechen, um die Informationen zu bekommen, die wir brauchen. Und da tritt ein ganz spannender Aspekt des Jobs-to-be-done-Themas zutage, nämlich dass Jobs-to-be-done eine Perspektive ist, die deine Wettbewerbslandschaft stark erweitert. Also das heißt, wenn ich heute zum Beispiel hingehe und ich kaufe mir ein Auto, dann sage ich, okay, ich will ein Auto kaufen und dann habe ich, keine Ahnung, die Möglichkeit, mir einen Seat zu kaufen oder einen Mercedes oder einen Tesla. Und dann sind das die Wettbewerber untereinander. Wenn ich aber einen Job-to-be-done habe, dann ist dieser Job, hilf mir dabei, zur Arbeit zu kommen.
Könnte so. Auch ein Lastenrad sein, sozusagen.
Genau. Und das heißt, das heißt, Wettbewerber davon sind ein Lastenrad.
Ein Zug oder Zug, Bahn.
Joggen.
Ja.
Aber, und das ist zum Beispiel spannend, auch Zoom ist ein Wettbewerber für das Auto. Weil in dem Moment, wo ich nicht mehr das Haus verlassen muss, um zur Arbeit zu kommen, habe ich plötzlich einen anderen Wettbewerber. Das heißt, ich habe eine erweiterte Wettbewerbslandschaft und die versuchen wir zu verstehen, damit wir auch mit Leuten aus dieser erweiterten Wettbewerbslandschaft sprechen, die sich für andere Lösungen, die aber mit uns in Konkurrenz stehen, sprechen.
Das heißt, wir nehmen also eher ganz gezielt, das ist so ein bisschen auch was ich in der Arbeit mit User Stories auch immer stark versuche bei Teams, so ganz bewusst diese Bedürfnisperspektive ein. Also welches Nutzerbedürfnis steckt denn eigentlich dahinter? Und das ist, ich möchte arbeiten können und nicht in erster Linie, ich will mit dem Auto zur Arbeit fahren, weil wenn ich mir den Arbeitsweg sparen kann, vielleicht sogar, hey, auch cool, ne?
Ja, genau.
Ja, ich habe da auch schon in dem Zusammenhang gelesen, also dass man auch wirklich ganz stark den Fokus auf den Nutzer und nicht, also Nutzer und Kunde da so ein bisschen voneinander trennt. Und da war so das Beispiel, dass sozusagen der Nutzer ja nachher, also wenn bei einem Spielzeug das Kind ist und man das Kind überzeugen muss, dass das ein tolles Spielzeug ist. Und der Kunde wäre aber ja, der ist einfach bezahlt, wären dann die Eltern. Aber genau, wenn der Nutzer es nicht benutzt, also damit nicht mit den Funktionen nicht zusammenkommt, dann hilft mir halt auch nicht, wenn der Kunde wohl bereit ist, dafür Geld auszugeben. Also das ist, ja, beim Spielzeug kann man das so splitten, aber auch jeder Person hat ja einerseits den Nutzer und den Kundenpart in sich.
Das ist auf jeden Fall. Da gibt es ja ganz viele verschiedene. Und das ist ja so, also Spielzeug, finde ich, ist zum Beispiel ein super spannendes Geschäft, weil es eines der wenigen Produkte im B2C2C-Bereich ist. Ne? Also dieses, ich kaufe für jemand anderen. Chibo hat so ein ähnliches Modell, dass die zum Beispiel, ne, keine Ahnung, dass Männer da reingehen und Haushaltsgeräte für ihre Frau kaufen oder andersrum. Also sowas zum Beispiel. Oder Geschenkemarkt ist auch sowas. Schmuck ist häufig ein B2C2C-Geschäft, wo du auch genau diese Trennung machen musst. Ne? Es muss dir gefallen, der du die Bedürfnisse von jemand anderem im Kopf hast. Und das heißt, also das ist eine andere Sprache. Und das Gleiche ist natürlich bei B2B. Also wenn ich eine Business-Lösung habe, die ich White-Label zum Beispiel an jemand anderen weitergeben möchte, oder B2C, ne, jemandem dabei helfen, einen Job für jemand anderen zu lösen, dann sind gerade diese Unterscheidungen wichtig und dann kommen auch nochmal unterschiedliche Gruppen zusammen mit unterschiedlichen Entscheidungsmustern und unterschiedlichen Prioritäten und dann ist das ganze Modeling natürlich sehr viel komplexer, aber halt auch sehr gut machbar, weil du diese verschiedenen Elemente trotzdem irgendwie übereinander legen kannst und das geht ganz gut, wenn man weiß wie.
Also finde ich erstmal auch da nicht jetzt schon super interessant, weil es eben eine ganz andere Perspektive darauf gibt, was konkurriert denn mit unserer Lösung. Also ich kenne die Diskussion ja auch ein bisschen aus der Medienwelt, wo die Leute immer versuchen so, ja, wir müssen mehr dies machen, wir müssen mehr das machen, aber dabei ganz gerne vergessen zum Beispiel Zeitschriften und Printmedien, wie groß inzwischen um die Aufmerksamkeit von MedienkonsumentInnen konkurriert wird, weil da geht ja viel mehr rein. Unser Tag hat nun mal nur eine begrenzte Kapazität und eine begrenzte Anzahl Stunden. Und wir sind halt die ganze Zeit Medienkonsum ausgesetzt und wir haben die ganze Zeit was da um unsere Aufmerksamkeit ringt. Und ist eine Perspektive, die dir ganz gerne außer Acht gelassen wird. Ich bin aber jetzt auch sehr gespannt, wie es dann weitergeht, weil ich mir das auch interessant vorstelle. Ich war jetzt mal ein bisschen überspitzt, in einem Workshop dann mit den Händlern, wenn dann dabei rauskommt, ja, aber wir müssen natürlich jetzt auch betrachten, vielleicht wollen die Leute ja gar keine Autos kaufen, vielleicht wollen sie einfach Zoom-Meetings machen, um zur Arbeit zu kommen.
Das ist tatsächlich ein häufiges Thema. Es ist hypothesenbildender Research. Das heißt, optimalerweise macht man es, bevor man mit der Produktentwicklung anfängt, weil natürlich rauskommen kann, dass das Produkt, was der Kunde im Sinn hat, überhaupt nicht zu den Bedürfnissen passt. Und je mehr er bereits rein investiert hat an Zeit und Geld, umso schwieriger fällt es ihm, lösungsoffen ranzugehen. Und lösungsoffen bringt aber den Vorteil mit, dass man teilweise sehr leicht eine Lösung eben finden kann, eine sehr günstige, einen Quick-Win finden kann, der teilweise sehr viel besser ist als das, was man sich vorher überlegt. Also du hast gerade Medien zum Beispiel angebracht, ne? Eine der großen Sachen, die zum Beispiel für Podcasts super interessant sind, ist, Podcasts kann ich bei Sport und Gartenarbeit hören. So, darauf einen Fokus zu setzen, das als ein Medium, was ich neben anderen Tätigkeiten machen kann, kann im Zweifel viel günstiger sein, als zu versuchen, die Audioqualität um 30% nach oben zu schrauben oder die Contentqualität durch aufwendige Strukturierung deutlich nach oben zu schrauben. So, das heißt, diese Kompromisse zu kennen, ist natürlich ein großes Ding. Und das ist natürlich, ne, das ist natürlich das. Es ist aber trotzdem möglich, weil, und da komme ich später drauf, also die nächsten Schritte, in den nächsten Schritten dann auch heraus, also wir auch mit den Kunden natürlich rausarbeiten, was sind denn eigentlich die Sachen, wo sie als Unternehmen ihre eigenen Stärken haben? Also wenn du Autohändler bist, dann ist deine Stärke halt nicht eine Videotelefonie-Plattform. Ist es halt einfach nicht. Das heißt, deine Lösung muss sich natürlich in deinem eigenen limitierenden Kontext abspielen und optimalerweise da, wo du auch deine Stärken hast. Also wenn du besonders gut darin bist, das Image von Luxus und hoher Qualität zu machen, dann bist du vielleicht besser darin bestellt, Autos im Hochpreissegment zu verkaufen als im Niedrigpreissegment. Und dann musst du natürlich auch vorne raus die Kunden auswählen, für die das am Ende interessant ist und nicht die Leute, die sagen, ich kaufe mir das billigste Auto, was ich irgendwie finden kann, weil die natürlich andere Bedürfnisse haben als das, was du am Ende gut bedienen kannst. Also das ist so immer dieses Thema von mit den richtigen Leuten reden erzeugt, wenn du mit den richtigen Leuten in der richtigen Art und Weise redest, erzeugt das Daten, mit denen du hinten raus auch gut arbeiten kannst. Wenn du natürlich vorher in der Selektion viel Mist baust, dann passt das hinten auch nicht mehr mit deinem Business zusammen, was deine Kunden wollen, weil es halt auch nicht deine Kunden sind. Ja, also genau, was machen wir dann als nächstes? Ist, wir wissen jetzt, mit wem wir reden müssen. Dann ne, machen wir Tiefeninterviews, das sind strukturierte Tiefeninterviews, irgendwo zwischen 60 und 90 Minuten. Und führen die halt durch und finden heraus, wie haben sich diese Leute in der Vergangenheit entschieden und mappen das auf das sogenannte Wheel of Progress, also das ist quasi eine visuelle Repräsentation der einzelnen Elemente des Fortschritts. Also was finden Sie an ihrer aktuellen Lösung gut? Also Menschen haben immer eine aktuelle Lösung, auch wenn diese Lösung nichts tun bedeutet. Oder den Schmerz aushalten ist auch eine Lösung, nur halt keine gute. Was finden Sie an Ihrer aktuellen Lösung gut? Was stößt Sie von Ihrer aktuellen Lösung weg? Was wollen Sie an einer zukünftigen Lösung haben? Was für Ängste haben Sie, die Sie von einer zukünftigen Lösung nicht haben wollen? Was sind die Events? Was ist der entscheidende Kontext? Was ist der Job to be done dahinter? Und mappen das für jeden Einzelnen, clustern das dann hinten raus, sodass wir wissen, was genau, also wie genau gehören die einzelnen Sachen zusammen? Was sind die Überschneidungen in der Gruppe der Interviewten? Und gehen dann mit unseren Kunden durch, was ist der Job in dem bestimmten Kontext, auf den sie sich fokussieren wollen, was sind Events, die sie von außen gut beeinflussen können, die sie gut sehen können, also sowas wie ne, bei einer Händlerplattform, ein Auto ist kaputt gegangen, ist vielleicht ein Event, was du von außen sehen kannst, wenn du zum Beispiel mit Werkstätten zusammenarbeitest, dann kannst du sagen, okay, ich arbeite mit der Werkstatt zusammen, wenn da jemand reinkommt und sagt, hier ist mein Auto und das ist komplett kaputt und die Werkstatt sagt, schauen Sie sich doch mal auf dieser Plattform um, dann ist es ein Entscheidungsevent, was ich gegebenenfalls ganz gut triggern kann. Und gucken dann, dass wir darauf basierend Lösungen bauen, die halt dann jeweils Lösungselemente haben, die mit den Bedürfnissen der Kunden eins zu eins zusammenpassen und daraus dann Experimente bauen, die dann wiederum vertestet werden, um zu gucken, ist das tatsächlich so oder müssen wir das nochmal verbessern?
Und konkrete Jobs wären dann sowas wie, ich möchte einen Inserat anlegen? Beispielsweise, nee, oder?
Das ist okay. Zu low level. Das ist zu okay. Low level. Also es gibt die Unterscheidung auch zwischen To-Dos und oder Aufgaben und Jobs. Mhm. Je nach so ein bisschen, ich sag mal, Jobs wieder in Schule. Ein Job ist tatsächlich ein Fortschritt, den du in deinem Leben erreichen möchtest. Also wenn ich als Kunde auf diese Plattform gehe, dann ist mein Job nicht, hilf mir dabei, ein Auto zu kaufen, sondern mein Job ist, hilf mir dabei, mobil zu sein. Oder mein Job ist, hilf mir dabei, zur Arbeit zu kommen. Oder hilf mir dabei, vor meiner Frau als jemand dazustehen, der das Haushaltsbudget gut im Griff hat. Ja, also es gibt verschiedene Arten von Jobs. Es gibt funktionale Jobs, das ist zum Beispiel von A nach B kommen. Es gibt soziale Jobs, wie werde ich von meinen Mitmenschen wahrgenommen? Und emotionale Jobs, wie fühle ich mich? Und es gibt in all diesen Kategorien, also wenn ich so ein Auto kaufe und das ist ein elendig umständlicher Prozess und ich fühle mich während des Autokaufens schlecht oder ich habe Unsicherheiten, weil nur die Hälfte der für mich relevanten Informationen da sind, dann erfüllt es damit den emotionalen Job, hilft mir dabei, dass mir das Spaß macht. Ne? Also ne, ich gebe ja Geld aus, ich gebe im Zweifel viel Geld für ein Auto aus und dann soll das doch wenigstens eine angenehme Erfahrung sein.
Ja? Oder ich habe das Thema, ich bin mir unsicher, ob das Auto gut geeignet ist oder beziehungsweise ob das Auto auch in einem vernünftigen Zustand ist und genau. Sowas.
Ob das der Verkäufer also vertrauenswürdig ist oder solche Sachen.
Genau, das heißt also diesen Job, ich möchte ein gutes Gefühl haben beim Autokauf oder ein sicheres Gefühl, dem würde man dann... ich möchte mich sicher fühlen, dem würde man dann zum Beispiel auf der anderen Seite begegnen, indem man sagt, okay, wie können wir zum Beispiel den Wartungszustand in den Inseraten sinnvoll abbilden, um da mehr Transparenz zu schaffen, wie können wir Unfallschäden gut transparent machen und solche Sachen. Das wären dann Sachen, die dann irgendwie darauf dann einzahlen dann.
Ja. Oder so Garantieabdeckungen. Da gibt es ja komplette Lösungen, die sich zum Beispiel nur auf so einen Job fokussieren. Ja, also sowas wie Web of Trust ist so eine, ne, ist sowas, das fokussiert sich nur auf diesen Job, sich beim Online-Einkaufen sicher zu fühlen. Nur darauf. Und das reicht auch. Man muss sich gar nicht auf alle Jobs, also jede Lösung erfüllt mehrere Jobs. Aber man muss nur in einem Job besser sein als die Wettbewerber. Und das reicht in der Regel schon aus und gleichzeitig keine Sachen haben, die wirklich irgendwie Showstopper sind. Und das ist ein klassisches, wenn ich ein super günstiges Auto kaufe, dann nehme ich mehr Unsicherheit bezüglich des Verkäufers in Kauf. Wenn ich ein hochpreisiges Auto kaufe, vielleicht nicht. Also das sind so ein bisschen die Trade-offs, die man dann auch immer einschätzen muss, die Befürchtungen, die Leute haben und das, was sie auf der anderen Seite aber auch gerne hätten. Und natürlich auch die sozialen Jobs, ne? Im Zweifel will man vielleicht eine coole Geschichte davon haben, wie man das einfach bestellt hat und dann beim nächsten Mal grillen, seinen Freunden davon erzählt. Ich bin da drauf gegangen, habe die Autos direkt nach einem, der Algorithmus hat die auf Basis meiner Bedürfnisse und allem, was er über mich weiß, direkt perfekt für mich sortiert und ich habe mir das erste angeschaut und das erste war mega geil. Eine coole Story darum zu haben. Auch das kann zum Beispiel cool sein, ne? Und das halt entsprechend darauf basierend eine Lösung zu bauen.
Aber es geht immer von dem Nutzer aus und wo er hin will. Also es gehört jetzt nicht dazu, die Mitbewerber zu analysieren, worin sind die schlecht. Also weil du jetzt auch sagtest, man muss ja nur in einem besser werden. Also vielleicht nehme ich irgendwie wahr, okay, der Automarkt online ist eher unsicher und das stört viele. Also das wäre dann das Problem, was sie lösen. Ja, also es wäre dann vom Nutzer aus.
Genau, es ist immer vom Nutzer aus gedacht. Es hilft natürlich, die anderen Lösungen zu verstehen und es hilft auch zu verstehen, in welchem Kontext man sich bewegt, in welchem limitierenden Kontext, weil in manchen Kontexten ist man einfach stärker als seine Mitbewerber. Also einfachstes Beispiel, Zoom hilft mir dabei, schnell zur Arbeit zu kommen, in Anführungsstrichen, weil die Arbeit direkt in meinem Büro ist. Zoom hilft mir nicht dabei, einkaufen zu gehen.
Noch nicht.
Noch nicht, aber natürlich, da gibt es dann drumherum Lösungen und die Wettbewerbslandschaft, wenn ich das Haus nicht verlasse, weil ich alles über, keine Ahnung, Rewe online bestelle und dann nicht mehr zur Arbeit gehe, dann ist mein Bedarf an einem Auto vielleicht geringer. Aber wenn ich sage, ich will irgendwo hin oder ich habe Verwandte, die weiter weg wohnen oder was auch immer, ne, auch natürlich diese Selektion der Kundengruppe, die zu meinem Produkt passt, ist oft etwas, was es ja Anbietern auch leichter macht, als wenn ich versuche, ein Produkt zu bauen, was für alle passt, aber halt für alle schlecht passt.
Wenn ich dann jetzt in so einem Workshop die ganzen Jobs mal rausgearbeitet habe, sagen wir mal, bei so einer Multisided-Plattform, bei so einem Multisided-Market haben wir dann einerseits vor allem die Jobs der Nutzer am Ende, weil das die ja auch
ich,
die...
Ich muss dich einmal kurz unterbrechen.
Okay,
du arbeitest
sind immer
nicht in Jobs. Nee, du arbeitest die Jobs nicht im Workshop raus.
Okay,
Du kannst die Jobs nicht im Workshop rausarbeiten. Mhm. Also das Einzige, was du im Workshop machen kannst, ist Annahmen rausarbeiten.
Okay.
Auf welchen Annahmen arbeiten wir? Welche Annahmen schauen wir uns an? Aber die Jobs kannst du nicht rausarbeiten. Das findest du nur von den Leuten raus.
Okay.
Wenn du diese Interviews machst, dann erzählen dir die Leute die wildesten Geschichten. Also Entscheidungsprozesse sind super seltsam. Das, was Leute wollen, ist teilweise super seltsam, aber oft trotzdem mit einem Muster. Und oft wollen viele Leute auf super seltsame Art und Weisen ein Produkt kaufen, wie du es nicht erwartet hättest. Du kannst es nicht im Workshop rausfinden.
Mhm. Okay, ja. Verstehe. Also das heißt, dass vor allem viel durch die Arbeit direkt Kundenresearch, direkte Arbeit mit den Interviews, tiefen Interviews und genau. Da arbeiten wir jetzt die Jobs raus. Das würden wir wahrscheinlich dann auf beiden Perspektiven machen, so wie du vorhin auch gesagt hast, vor allem die Nutzer. Dann aber auch die Händlerbedürfnisse mit versuchen rauszufinden. Aber am Ende ist es natürlich so, wenn die Nutzer zufrieden sind und Autos kaufen, dann sind die Händler in der Regel auch glücklich. Das heißt, es zahlt stark drauf ein. Aber wahrscheinlich gibt es natürlich auch Dinge, wo die Händler nochmal eigenstehende Bedürfnisse dann auch haben oder wo sie dann vielleicht auch was machen. Dann haben wir die ganzen Jobs. Und wie gehen wir dann von dort aus weiter? Dann ist ja dann auch erstmal wieder mit Annahmen zu arbeiten und rauszufinden, wie können wir jetzt auf diese Jobs einzahlen. Mhm. Das gibt's da auch wieder ein spezifisches Vorgehen?
Das ist nicht der Fall. Wir arbeiten an der Stelle nicht mit Annahmen, sondern der Schritt ist, wir machen so einen, ne, in so einem Liberating Structures 4-2-1-all, 1-2-4-all, so rum, Format, gehen wir im Prinzip durch, was sind die Jobs, die den Leuten am wichtigsten sind, und betrachten, weil der Job wirklich das Zentrale ist, was ist der Job, der dem Kunden am wichtigsten ist. Also, ne, wir haben jetzt die Jobs aus Perspektive der Kunden verstanden. Und jetzt ist der nächste Schritt zu sagen, was ist denn der Job, auf den sich der Anbieter, also unser Kunde wiederum, also ne, der Anbieter bewerben will. Ne, was ist der Job, wo er sagt, das ist das, was wir in Zukunft machen wollen. Und dann machen wir es in verschiedenen Formaten, ne, so ein One-Two-For-All, wo man die einfach mal durchreiht und dann guckt, ne, wo jeder so eine kleine Reihe macht und dann das in Gruppendiskussionen, wo wir das in verschiedenen Dimensionen aufschlüsseln und gucken, wie wichtig denken wir, dass der Job ist, wie monetär interessant ist dieser Job für uns, all solche Sachen, und entscheiden uns dann am Ende auf einen Job. Und dann gibt es diesen, dann existiert dieser Job in verschiedenen limitierenden Kontexten. Also, keine Ahnung, hilf mir dabei, mich besser zu fühlen. Also es ist ein sehr generischer Job, ne? Ist ein Job, der am Strand eine andere Konnotation als in der Bahn hat. Ja? Und sehr andere Lösungen natürlich auch erzeugt. Das heißt, die Frage ist so ein bisschen, wo ist man selber stark? Wenn man Eisverkäufer ist, dann ist der limitierende Kontext am Strand deutlich interessanter als in der Bahn. Weil in der Bahn verkaufe ich in der Regel kein Eis. Kann aber natürlich sehr modern und sehr neu sein und plötzlich kaufen Leute massiv Eis in der Bahn. I don't know, ne? Straßenmusiker in der Bahn, erstaunlich erfolgreich, niedrige Konkurrenz, kann auch interessant sein. So, und dann auf dieser Kombination guckt man, was ist der Job in diesem bestimmten Kontext? Und in diesem Kontext guckt man dann aus all den Daten, die im User Research rausgekommen sind, was sind die, die für diesen Kontext relevant sind? Weil wir natürlich alle Sachen, also wir finden immer mit jedem Interview mehrere Jobs in mehreren Kontexten mit mehreren Entscheidungszyklen gleichzeitig heraus. Und die haben natürlich auch bestimmte Pains und Gains, Dinge, die denen wichtig sind, die denen nicht so wichtig sind. Und das heißt, wir müssen gucken, was ist das, worauf wir uns bewerben, was sind die Kompromisse, was gehört zu dieser Kombination aus Job und Kontext. Und dann gucken wir, dass wir quasi Lösungen entwickeln, die direkt auf die Bedürfnisse der Kunden einzahlen, wo wir die dann auch wirklich so gegenüberstehen und sagen, das ist das Bedürfnis, das ist die Lösung, die wir denken. Also wir haben zum Beispiel mit einem Hersteller von Joghurtdrinks ein Projekt gemacht und dann hatte der so einen Job wie, hilf mir dabei, bis zur nächsten Mahlzeit mich satt zu fühlen. Und dann haben wir geguckt, okay, wenn der Joghurtdrink als Lösung dem gegenübersteht und dann wie viel Kalorien, mit wie viel Ballaststoffen, mit wie viel, ne, so und so muss da rein aus unserer, also ne, wir glauben, dass wenn das und das in dem Teil drin ist, in diesem Milchgetränk drin ist, dann kommt am Ende das und das Ergebnis raus, was sich der Kunde gerne möchte. Ne? Und wenn das und das vielleicht die Verpackung ist, dann ist das Risiko, dass der negative Punkt, also einer seiner Schmerzpunkte, wie ich will nicht, dass das alles klebrig ist oder dass das, ne, wie bei das Brötchen krümelt mir das Auto voll, ich möchte nicht, dass das alles voll krümelt. Also wie muss zum Beispiel ein Formfaktor aussehen, damit da das Risiko möglichst gering ist. Und solche Sachen darum entsprechend wirklich 1:1 dann designen auf, was ist das, was der Kunde will und wie muss die Lösung aussehen und wie bauen wir dann später daraus ein Experiment, was wir am Markt wiederum vertesten können.
Ja, okay, verstehe. Ja, mit dem Joghurt-Trink, da ist ja auch, es gibt ja dieses Standardbeispiel so ein bisschen
mit
in der
Milchshake-Szene,
ne? Genau. Ne? Ja. Der Milchshake. Da geht es ja dann auch darum, einfach dieses Beispiel durchzuarbeiten. Fastfood-Kette möchte mehr Milchshakes verkaufen.
Genau.
Und ne? was dann wieder dahinter steckt, ja. Ja. Und wie läuft das dann danach weiter? Ich denke mal, das wird ja dann auch in einem iterativen Zyklus dann laufen. Ne? Also wir haben jetzt rausgefunden, zum Beispiel nehmen wir das, was du gerade angesprochen hast, mit dem Joghurt-Drink. Jetzt haben wir rausgefunden, wir gehen davon aus, dass diese Nährstoffkombination oder Nährstoffzusammensetzung dabei hilft, dass unsere Kundinnen dabei entsprechend länger gesättigt sind. Mhm. Und jetzt gehen wir mal in die Verprobung und wir stellen eine entsprechende Charge an Milchshakes her und an Joghurtdrinks und probieren das danach aus. Und dann anschließend haben wir Ergebnisse und gehen dann wieder, betrachten die dann wieder.
Optimalerweise verkaufst du die Sachen, bevor du sie baust.
Mhm. Dann hast du vorher schon Daten, ne? Und weißt, wie lange die Kundinnen zum Beispiel satt sind.
Genau, ja, genau. Beziehungsweise du kannst ja auch gucken, ne? Ob die Leute das kaufen, wenn du das so anbietest, wie du es anbietest.
Ah, ja.
Und dann also ne, und sagen, okay, das war jetzt nur eine Demo-Website. Sehr verschiedene Arten, wie man gut Experimente machen kann aus diesem ganzen Lean-System. Und dann, also von dort geht im Prinzip der gesamte Prozess wie entwickle ich dafür zum Beispiel Werbung? Ja, das kann man relativ einfach vertesten. Man nimmt sich die Daten, man nimmt sich die direkten Aussagen, die Leute gemacht haben und guckt, wie kann man darauf zum Beispiel eine Werbung machen und gucken, klicken die Leute da drauf oder klicken die Leute da drauf nicht. Man kann gucken, wie entwickelt man auf der Basis einen Verkaufsansatz. Auch das ganz klassisch. Wenn ich ein Produkt mache und ich mache ein Produkt im agilen Bereich, dann kann ich genau auf der Basis setze ich mein Backlog zusammen. Und auf der Basis, was mein User Research ist, habe ich auch eine Priorisierungsgrundlage, mit der ich mein Backlog regelmäßig überarbeiten kann, wo ich das Backlog Grooming machen kann und sagen, naja, passt das denn eigentlich zu unserer Job-Kontext-Kombination? Ist das tatsächlich, bewirbt sich das auf die Pains und Gains? Macht das den Fortschritt, den wir beim Nutzer erzeugen wollen oder nicht? Nein, dann fliegt es im Zweifel raus. Also habe damit natürlich auch eine entsprechende Grundlage, um nachher die Produktentwicklung zu machen und kann natürlich auch das Gleiche im Customer Service, kann gucken, wenn ich mit meinen Kunden rede, was sind denn Themen, die häufig haben? Wenn die bei mir anrufen und ich habe bei denen rausgefunden, dass die nicht in der Warteschleife hängen möchten, sondern direkt mit jemandem reden möchten, oder ich habe rausgefunden, dass die nicht in der Warteschleife hängen möchten und das einfach nur erledigt haben, kann ich darauf meinen Kundenservice zum Beispiel optimieren. Oder vielleicht möchten sie auch mit jemandem reden, der dann aber einfach nur sagt, danke, ich kümmere mich um ihr Problem und rufe sie in 2 Tagen an, wenn alles erledigt ist. Ja, also all solche Sachen und baue quasi hinten raus damit Produkte oder baue Lösungen, also ne, Marketing, eine Marketingkampagne ist ja auch eine Lösung und baue quasi genau auf diesem Research, auf dem, was da rauskommt, aus diesen Value Proposition für die verschiedenen Phasen des Produktlebenszyklus, also von ich gewinne erstmal überhaupt die Aufmerksamkeit eines Kunden, der noch überhaupt nicht auf der Suche nach einer Lösung ist, sondern sich gerade erst des Problems bewusst wird, ne? Also beim Auto wäre das, du fährst dein Auto und plötzlich geht eine Warnleuchte an. Das ist noch nicht der Moment, wo du guckst, zu welcher Werkstatt fahre ich denn jetzt als nächstes oder muss ich mir ein neues Auto kaufen? Aber wenn die Warnleuchte das erste Mal angeht, dann ist das, ne, dann hast du so ein bisschen, dann ist die Aufmerksamkeit drauf. Wenn dein Auto plötzlich anfängt, komische Geräusche von sich zu geben und manchmal so ein bisschen schwarzer Rauch aus der Motorhaube kommt, dann denkst du dir vielleicht, muss ich mal vielleicht in die Werkstatt gehen? Und wenn der Typ von der Werkstatt dann sagt, na, also das Auto hat noch einen Restwert von 2000 Euro und die Reparatur würde sie 5000 Euro kosten, dann ist der Moment, wo du über ein neues Auto nachdenkst. So, das sind so die Events, die überhaupt erstmal passieren müssen. Aber optimalerweise targete ich die Leute schon in dem Moment, wo eine Warnleuchte angeht und sie denken so, oh, eine Warnleuchte, das kann ja vielleicht ganz schön doof sein, wo ich noch gar nicht mit den Features meiner Lösung um die Ecke komme. So, und all das arbeiten wir natürlich mit unseren Kunden zusammen aus, um zu gucken, was brauchen die, wie können die es anwenden, wir sind gerade dran, einen Service zu entwickeln, wo wir wirklich tatsächlich auch vielleicht in Scrum-Teams dann mit als Advisor mit drin sind. Da gibt es ja auch so Modelle wie zum Beispiel, wie man es aus anderen Bereichen kennt, dass du einen Security oder einen Datenschutz-Officer mit in deinem Scrum-Team hast, der dann von Zeit zu Zeit mit drauf guckt, auf das Backlog guckt, aus einer ganz speziellen Brille, wo wir im Prinzip sagen, okay, da kann man vielleicht aus genau so einer Brille drauf gucken und sagen, die Daten der Kunden sagen das und das, Alles andere an internen Politik, Feature-Priorisierung, Claims, was auch immer, ist uns egal. Aber aus Perspektive der Daten wäre folgende Entscheidung die sinnvollste, sowas zum Beispiel zu machen.
Scrum-Team ist das Stichwort, da war ich auch gerade gedanklich. Also du sagtest ja, im besten Falle macht man das vor der Produktentwicklung, dass man überhaupt erstmal versteht, was sind überhaupt die Alternativen oder was will der Kunde überhaupt erreichen. Aber die meisten werden sich ja wahrscheinlich schon mitten in der Produktentwicklung befinden. Wie man da vielleicht Jobs to be done sinnvoll einsetzt. Also man kann ja trotzdem dieses Mindset, welches Problem wollen wir hier eigentlich überhaupt lösen, und auch du hast ja von emotionalen Aufgaben, sozialen Aufgaben, funktionellen Aufgaben gesprochen. Also dieses Mindset einfach mit reinzunehmen, auch in der Kommunikation mit den Stakeholdern, kann man ja schon auch im Kleinen übernehmen. Das hilft es ja auch schon, ne?
Und das kann man auch für ganz, also dieses ganze Framework, wir machen das für Customer Research, aber natürlich kannst du das auch für andere Sachen machen. Ich habe vor einiger Zeit einen Blogartikel geschrieben, wo es um die Frage geht, wie kannst du dieses Jobs to be done Framework nutzen, um eine Produktidee deinem Vorstand zu präsentieren, damit die das geil finden. Weil natürlich kannst du auch, also auch da, Produkte und Lösungen finden wir in allen möglichen Ecken und Enden. Wenn mein Kunde kann auch der Vorstand sein, der das Projektbudget approven muss, für mein Projekt, was ich gerne machen würde, und der vielleicht einen Customer Research dafür finanzieren muss und nicht einfach nur sagt, ja, mach doch einfach das, was du denkst, was das Beste ist, das wird schon passen, ich habe da Vertrauen in dich. Sowas, ne? Also auch das, interne Überzeugungsarbeit, genau das Gleiche. Und dann ist halt, das Projekt zu machen, ist das Produkt und der Vorstand ist der Kunde. Also das kannst du in ganz verschiedenen Spielvarianten natürlich auch machen. Du kannst es aber natürlich auch in einem laufenden Projekt machen, weil also der Grundgedanke von agil ist ja, dass du das immer wieder überarbeitest und in der Vergangenheit Entscheidungen getroffen hast, die aus der Vergangenheitsperspektive, also aus der Perspektive damals die beste Entscheidung waren, wo du heute aber weißt, dass es das nicht mehr ist, ne? Alle Menschen sind schlau, manche vorher, manche nachher. Also kannst du ja zu jedem Zeitpunkt anfangen, das besser zu machen und deine Kunden besser zu verstehen. Und du musst ja auch nicht sofort alles umschmeißen. Du kannst dein Produkt ja auch in eine bestimmte Richtung weiterentwickeln. Du kannst den Veränderungsraum größer und kleiner stricken. Wir haben das auch mit Kunden. Wir haben Kunden, die sagen, wir wollen überhaupt, ne, wir sind in der Neuentwicklung, wir starten gerade auf einer grünen Wiese. Wir haben Kunden, die haben das gleiche Produkt seit 100 Jahren und wollen jetzt irgendwie versuchen, das zu verstehen und zu gucken, wie können sie das weiterentwickeln. Und es gibt ja, und auch da, es gibt verschiedene Arten, weil natürlich auch so ein Produkt sich anders weiterentwickelt und auch dafür bietet das eine gute gemeinsame Sprache für die verschiedenen Abteilungen, damit sie miteinander zusammen an einem Strang ziehen können. Also sowas wie, wenn du ein Produkt erweiterst, ne? Ein klassisches Thema ist, du hast das Produkt ist seit 100 Jahren das gleiche und jetzt willst du plötzlich vom B2B-Bereich in den B2C-Bereich oder du willst ein neues Marktsegment erschließen oder so, dann ist es ja das gleiche, weil du dein Produkt auch erweiterst im Sinne von, vorher hast du einen Job und einen Kontext und dann kannst du das Produkt ja erweitern, indem du entweder einen zweiten Job im gleichen Kontext abbildest oder den gleichen Job in einem zweiten Kontext abbildest. Das heißt, auch für sowas wie Expansionsstrategien kannst du das sehr gut nutzen, um zu verstehen, okay, wie verändern sich denn jetzt die Jobs und was sind denn vielleicht schon Lösungen, die unser Produkt hat, die im aktuellen Kontext sehr gut funktionieren, aber in einem neuen Kontext halt auch gut funktionieren und dann danach quasi auswählen, in welche Richtung du expandierst. Also wenn du, ne, keine Ahnung, wenn du Eis am Strand verkaufst, dann gibt es vielleicht andere Lösungen, wo du auch gut Eis verkaufen kannst. Also im Sommer in der Fußgängerzone ist ein anderer Kontext, aber einen, für den du ähnliche Lösungen bietest. Aber, keine Ahnung, im Winter in der U-Bahn ist vielleicht schwieriger. Und auch nicht, ne, und da ist der Job auch nicht so gefragt. Aber,
Oder da ist meine Eis Kinder nicht so eine würden gute auch Lösung. Im Winter in der U-Bahn Eis.
Ich glaube das auch, aber das müsste man halt rausfinden. Dann müsstest du gucken, was machen Leute sonst in der U-Bahn und was kaufen Leute auch in der U-Bahn. Dann würdest du, keine Ahnung, mit Leuten reden, die, keine Ahnung, eine Obdachlosenzeitung in der U-Bahn gekauft haben oder die ihre Zeit mit am Handy lesen verbringen und überlegen, also wie sind diese Interaktionen? Oder also es gibt ja auch andere Sachen, die Leute dort machen. Kaufen kannst du nicht nur mit Geld, kaufen kannst du auch mit anderen Sachen. Wenn du von deinem Platz aufstehst und den jemand anderem gibst, dann kaufst du dir soziale Anerkennung von Unbekannten zum Preis eines angenehmen Sitzplatzes? Also diese Perspektive von Handel und Kaufen erstreckt sich ja weit über den monetären Bereich hinaus und ist auch in Produkten natürlich, Produkte verkaufen sich auch weit über den monetären Bereich hinaus. Leute kaufen Dinge und verkaufen Dinge anders als mit Geld.
Ja, also super, super spannende Perspektiven auf jeden Fall gerade schon mal. Also, und ich finde es auch Wenn wir jetzt gerade nochmal so dann auf das Framework blicken, was ich jetzt bisher vor allem so rausziehe, ist ganz stark diese Zentrierung, diese Perspektive wirklich auf die Jobs und eben das ganze Research, was dazugehört. Mhm. Im weiteren methodischen Vorgehen, da hast du ja auch eingangs schon erwähnt, da kann man Lean Startup machen oder Dinge aus dem Lean Startup verwenden, da kann man, ihr benutzt Liberating Structures in den entsprechenden Workshops. Ich kann mir vorstellen, so in dem, was sind denn jetzt Dinge, die zu diesen Jobs passen? Da ist auch Design Thinking wahrscheinlich ganz angebracht und sowas. Gibt es da jetzt eine, in Anführungszeichen, feste Vorgabe, wie man da methodisch diese Sachen aufgreift? Oder ist es vor allem der Rahmen, dass man sagt, lass uns rausfinden, welche Jobs unsere Kunden haben? Mhm. Und mit diesen Jobs haben wir dann im Grunde genommen so diese, und dann auch noch die Kontexte dazu. Und dann haben wir damit eigentlich so diesen Rahmen, in dem wir uns bewegen, um da jetzt die passenden Lösungen zu finden oder passende Ansätze zu finden. Also wie viel quasi ist jetzt davon der Teil dann des Frameworks und wo ist dann der offene Rahmen, sag ich mal?
Der offene Rahmen beginnt nach dem Customer Research bei uns. Also wir gehen quasi hin und machen mit unseren Kunden in erster Linie diesen Customer Research und helfen ihnen wirklich zu verstehen, wie sie auch abteilungsübergreifend ein besseres Produkt bauen, vermarkten, verkaufen und am Ende hinten raus machen können. Und machen mit denen dann auch entsprechend Value Propositions, also wie genau wollen sie diesen Mehrwert für ihre Kunden erledigen. Und das dann tatsächlich umzusetzen, ist das, wo wir Begleitservice für unsere Kunden anbieten, also dass sie jemanden haben, der ihnen immer wieder hilft, die Perspektive des Kunden, die Perspektive der Daten, die Perspektive dessen, was rausgefunden wurde, entsprechend einzunehmen. Aber wo die eigentliche Umsetzung, wie sie das dann machen, ob sie hinten raus ein Wasserfallprojekt oder einen Scrum machen oder einen was auch immer, das ist denen überlassen. Ne, das wäre aus unserer Perspektive ein weiterer Kontext, in dem wir unsere Leistungen anbieten müssten. Machen wir momentan nicht. Momentan machen wir quasi bis zu der Erstellung dieses gesamten Research und dann halt gibt es manche Kunden, die jetzt sagen, okay, wenn wir jetzt das Produkt Stück für Stück erweitern, wenn wir jetzt einen neuen Channel anbinden, wenn wir einen Parallelprodukt machen, die Produktpalette erweitern und so weiter, dann gucken wir das, also ne, dann bieten wir das an. Die meisten sind aber tatsächlich in dem Moment, wo die Daten aus dem Research haben, für 2 Jahre locker ausgelastet. Einfach nur das anzufangen zu implementieren und diese Denke zu implementieren. Wir haben es auch manchmal, dass wir noch so ein Corporate Education Programm machen. Also wir bieten für das ganze Framework auch einen Kurs an. Jetzt im Mai das nächste Mal der Durchlauf und ab Ende des Jahres wahrscheinlich auch dann über die IHK. Und wo die dann sagen, okay, wir wollen natürlich auch, dass die Leute das im großen Stil verstehen und verwenden und einfach auch, weil dieses Thema einheitliche Sprache ein sehr großer Vorteil ist, wenn die Leute über das Gleiche reden, wenn einer Problem sagt und alle das Gleiche dahinter verstehen, wenn einer Job sagt und alle verstehen, was damit gemeint ist, wenn jeder die Implikationen der einzelnen Elemente kennt, dann funktioniert es halt einfach, dass die Abteilungen untereinander besser miteinander arbeiten können und nicht Marketing, Sales, Produktentwicklung und Customer Service getrennt voneinander arbeiten und dann natürlich auch nicht Hand in Hand miteinander eingreifen. Also es gibt so ein paar Begleitelemente, aber tatsächlich der Hauptteil der, wie entwickle ich jetzt auf Basis dieser Erkenntnisse, wie setze ich das um, wie füge ich das in meinen operativen Bereich ein, das ist das, wo der Kunde dann die Freiheit hat, wie er das macht.
Mhm. Ja, bei einheitlicher Sprache, da hast du mich ja als DDD-Fan mit der Ubiquitous Language auf jeden Fall dabei. Das ist, habe ich so noch gar nicht gesehen, dass die Methode das auch anstrebt. Finde ich sehr, sehr cool.
Also wir machen das auch, dass diese Workshops zum Beispiel, da sind immer Leute aus Marketing, Sales und Produktentwicklung und Top-Management. Das ist so das Minimalset, was wir immer dabei haben, weil die müssen das gemeinsam verstehen, die müssen gemeinsam an diesen Problemen arbeiten. Und währenddessen stellen die ganz häufig fest, dass sie teilweise ähnliche Probleme haben, an denen sie nicht miteinander arbeiten oder sie Surprise. Verstehen die Probleme untereinander nicht. Also so die ganzen klassischen von alle reden aneinander vorbei, ist natürlich genau das, was sie dabei auch immer feststellen. Und dann, also das schweißt die Leute auch zusammen und dann entstehen halt auch diese übergreifenden Projektteams und das zählt bei uns in die Kategorie der unerwarteten Gewinne. Also du hast Gewinne, die du vorher nicht weißt. Also, ne, keine Ahnung, einfaches Beispiel, du kaufst dir ein Rasenmäher, um deinen Rasen zu mähen, dann hast du Dinge, die dir beim Kauf deines Rasenmähers vorher wichtig waren und die du nicht haben wolltest. Und wenn du dann aber feststellst, keine Ahnung, dass der besonders leichtgängig ist, und sich das Rasenmähen dadurch nochmal besonders gut anfühlt oder besonders gut von der Hand geht oder dass der ein stylisches Element hat und deine Nachbarn alle auf dich zulaufen und sagen, wo hast du diesen geilen Rasenmäher her? Also das sind so diese erwünschten Ergebnisse, die man aber erst nach dem Kauf hat. Und dieses Thema gemeinsame Sprache ist etwas, das auch unsere Kunden häufig erst danach feststellen. Ne? Die stellen fest, sie haben plötzlich etwas, womit sie gemeinsam reden können, was von Vorteil ist, was nicht der Grund ist, warum sie das gekauft haben, warum sie gesagt haben, wir machen Customer Research, aber etwas, was sie häufig danach als sehr positiv empfinden.
Sehr coole Perspektive. Also wie wir es ja auch schon gesagt haben, ich glaube, das hilft auch in der Entwicklung bei jedem Team, einfach mal das mehr in den Fokus zu setzen.
Ja.
Hast du noch irgendwas, was du unbedingt zu Jobs to be Done loswerden wolltest, aber bis jetzt noch nicht gesagt hast? Und Sebastian formuliert es immer so schön, wo du heute Abend nicht schlafen kannst, dass du das nicht losgeworden bist.
Ich glaube, dass das Wichtigste ist, schaut euch einfach mal ein bisschen an und versucht das einfach mal, so ein Gefühl dafür zu machen. Ich bin zum Beispiel ein ganz großer Fan von Alltagsinterviews. Also es fällt vielen Menschen schwer, mit ihren Kunden zu reden, weil da im Zweifel viel dranhängt. Kunden können schlechte Sachen über dein Produkt sagen und dann trifft dich das ja auch immer irgendwie persönlich und das willst du vielleicht nicht. Und wenn die jetzt sagen, dass die Features, die du gerade gebaut hast und auf die du super stolz bist, total mistig sind, dann musst du die wieder ausbauen und kann all sowas. Leute haben häufig Angst, mit ihren Kunden zu sprechen. Sie wissen auch gar nicht, wie genau sie das machen und finden das irgendwie seltsam. Und ich bin ein großer Fan davon geworden, zu sagen, man redet einfach mit irgendwelchen Leuten, die irgendwelche Entscheidungen getroffen haben, die nichts mit dem eigenen Produkt zu tun haben. Also ich habe zum Beispiel angefangen, immer wenn ich beim Friseur bin, ich war in letzter Zeit bei verschiedenen Friseuren und habe ich immer mit denen darüber geredet, warum sie jetzt eigentlich genau bei dem Friseur arbeiten und nicht bei einem anderen. Ja, warum haben sie die Entscheidung getroffen, die sie getroffen haben, unter welchen Umständen und so. Ich habe nichts damit zu tun, aber ich habe sehr viel darüber gelernt, was aus einer HR- und War for Talent-Perspektive für Friseure relevant ist. Und es gibt Leute, die dann zum Beispiel für weniger Geld arbeiten, weil sie bestimmte Freiheiten haben oder weil sie auf eine bestimmte Art und Weise behandelt werden. Und so, was super, super spannende Insights sind. Aber es ist für mich an sich irrelevant. Aber das macht es super leicht, das zu vertesten, einen natürlichen Gesprächsfluss zu finden und so seine Customer Research Methodik einfach so ein bisschen zu verbessern. Und das kann man halt an jeder Stelle machen. In Kurzformen, keine Ahnung. Leute fragen, warum sie die Schuhe heute angezogen haben, die sie anhaben. An allen möglichen, Leute treffen ständig Entscheidungen, fragt die Leute nach ihren Entscheidungen, warum sie die getroffen haben, in der natürlichen Art und Weise. Und das hilft euch später, wenn ihr das dann tatsächlich für euer eigenes Produkt machen müsst.
Eine kleine Anekdote, die mir an der Stelle einfällt, wobei es ist weniger eine Anekdote. Ich hatte es ja vorhin schon mal im Vorgespräch gesagt, meine Verlobte ist Diabetesberaterin und sie hat immer die große Herausforderung rauszufinden, was sind denn die Dinge, mit denen sie ihre PatientInnen incentivieren kann und dazu überzeugen kann, etwas zu tun, was im Grunde genommen ja zu 90% immer Lifestyle-Änderungen irgendwie mit sich bringt, um den Diabetes in den Griff zu kriegen. Und ich finde gerade die Perspektive mit den Jobs auch da drauf nochmal ganz interessant, irgendwie so rauszufinden, ja, was sind denn eigentlich die Jobs, die Leute so erledigen müssen, um auch rauszufinden, so welchen Stellenwert hat das Thema Essen zum Beispiel an der Stelle? Ist es ja auch Leute, für die ist es einfach Nahrungsaufnahme. Es gibt Leute, für die ist das Genuss. Es gibt Leute, für die ist das ein Ersatz für ein emotionales Gefühl. Also da gibt's ja auch ganz viele Sachen und da dann irgendwo rauszufinden, auch an welcher Stelle, wo spielt das irgendwo mit rein und über welche Jobs, die sie erfüllen wollen, könnte man beispielsweise auch darauf einen Impact nehmen und den Hebel zu finden, mit dem man den Leuten da helfen kann. Finde ich gerade total interessant eigentlich die Perspektive.
Ja, das ist ein schönes Beispiel, ne? Also Essen zum Beispiel erfüllt ja ganz viele Jobs, auch kontextabhängig, ne? Nachos abends auf der Couch, Popcorn im Kino, Pizza mit Freunden, alles erfüllt alles unterschiedliche Komponenten, ne? Keine Ahnung, der Milchshake oder der Essensersatzdrink auf dem Weg zur Arbeit im Verkehr, das sind alles in unterschiedlichen Kontexten unterschiedliche Jobs. Und die Frage ist ja, also gerade für sowas wie Diabetesberatung, ne, was für Lösungen auf diese Jobs gäbe es, die nicht das unerwünschte Ergebnis Diabetes mit sich bringen? Ja, also kann ich statt Also wenn das Thema ein Problem mit Zucker ist, gibt es dann andere Snacks, die Leute statt Popcorn oder statt Schokolade machen, die aber das gleiche Ergebnis erfüllen, ne? Sowas wie, hilf mir dabei, mich nach einem anstrengenden Tag wieder besser zu fühlen, oder hilf mir dabei mit einer Beziehung, also kann ein Eiscreme erfüllt den Job, hilf mir dabei, mich nach einer emotional schwierigen Trennung wieder besser zu fühlen, klischeehaft, ja?
Ja.
So. Gibt es etwas anderes, was mir dabei hilft? Kann ich das auch mit einem Steak machen? Vielleicht nicht, aber vielleicht gibt es irgendeine andere Lösung, die nicht Diabetes verursacht und gleichzeitig den Job erfüllt.
Mhm.
Ja, kann ich auch rausgehen und einen Spaziergang machen? Hilft mir ein Spaziergang genauso wie Eiscreme das tut, nur dass er halt gesünder ist?
Ich dachte, jetzt kommt Tinder.
Nein, schneller
Rebound. Ja, wer weiß, ne?
Ich verlagere das Problem vielleicht. Ja. Nein, aber natürlich, das ist genau das. Gibt es Sachen, die auch vielleicht nichts mit Essen zu tun haben? Und genau das ist das, ne? Wenn ich auf der Suche bin, Alternativlösungen zu finden, dann hilft es natürlich enorm, wenn ich den Job verstehe und auch verstehe, was bringt denn diese konkrete Lösung an Vorteilen und was bringt sie an Nachteilen und was für Alternativlösungen wären ein Kompromiss, den Leute gut ebenfalls eingehen können.
Ja, coole Perspektive. Ja, ich weiß, Sebastian, hast du doch eine Frage? Sonst würde ich gern zum Abschluss einmal Martin fragen, ob er eine Buchempfehlung für uns hat. Das fragen wir immer gerne uns zusammen.
Also eine...
Dürfen auch mehrere sein.
Ja. ich bin ein großer Fan des Themas Rationalität als Denkprozess oder als Denkform geworden, um einfach zu verstehen, wie kommen wir als Menschen zu Erkenntnissen. Weil ich, also gerade wenn man eine neue Erkenntnis getroffen hat, finde ich es eine der spannenden Fragen, hätte ich diese Erkenntnis früher haben können? Und wie kann ich meinen Denkprozess so engineeren, dass ich das nächste Mal schneller zu einem Lerneffekt komme? Sowas zum Beispiel. Und da ist dieses ganze Thema Rationality und da, wo es auch eine komplette Community drumherum gibt, finde ich sehr, sehr spannend. Und ich finde, das Buch, was das am besten einem näher bringt, ist eine Fanfiction von Harry Potter, und zwar Harry Potter and the Methods of Rationality. Die Grundstory ist, dass Harry Potter nicht bei den Dursleys aufgewachsen ist, sondern seine Eltern Hardcore-Wissenschaftler waren und ihn von klein auf in wissenschaftlichem Denken geschult haben, und er kommt nach Hogwarts und analysiert alles durch diese wissenschaftliche Brille, warum funktionieren Zaubersprüche so, wie sie funktionieren, haben Muggel tatsächlich schlechtere Zugänge zu Zauberkräften, woher kommen überhaupt die Zauberkräfte, macht dann ein Experiment rundherum, und es ist so gut, weil im Prinzip alle diese Themen, diese Kombination aus einem eigentlich sehr leichten Thema, Harry Potter, Magic und so weiter, kombiniert mit, wie man an Probleme und an Denken anders herangehen kann, ist eine unglaublich gute, gut geschriebene Fanfiction. Gibt's auch komplett als Hörbuch, und von daher große Buchempfehlung oder auch Podcast-Hörbuchempfehlung ist Harry Potter and the Methods of Rationality von Eliezer Jutkowski. Der auch die Less Wrong Community primär gegründet hat, was so eine Rationality Community ist.
Krass. Das ist auf jeden Fall eine der abgefahrensten Buchempfehlungen,
ja,
die wir bisher hatten.
Ja, das habe ich auch gerade gedacht.
Aber ich habe auch gerade direkt schon mal im Hintergrund mal drauf geguckt und es mal angeschaut. Also cool. Mega cool.
Verlinken wir auf jeden Fall. Ja. Sehr, sehr cool. Ja, danke für den Megatipp. Und ja, insgesamt, also wir verlinken auch natürlich dein LinkedIn-Profil. Ich habe dich ja auch gefunden. Also wahrscheinlich, wenn Fragen sind und so, kann man dich da
immer
direkt
gerne kontaktieren.
Sonst gerne auch bei uns im Slack-Kanal, wie immer, wenn ihr da noch Anmerkungen zu unserer Episode habt.
Und ihr macht ja auch einen eigenen Podcast. Den wollen wir auch nicht unerwähnt lassen, ne?
Genau, also der Trend geht ja zum Zwei-Podcast. ich habe einen Bitcoin-Podcast, NoSignal, einfach weil Bitcoin als disruptive, revolutionäre Technologie ein mega spannendes Thema ist, was mir tatsächlich auch den Absprung von dem Corporate Life in ein eigenes Unternehmen ermöglicht hat, und wo ich auch meinen Co-Founder drüber kennengelernt habe, das ist, ne, NoSignal.space. Und wir haben aber auch einen Innovate and Upgrade, das Primär Peters Podcast, wo ich aber so ein bisschen als Host immer häufiger mit dabei bin, auch sehr groß, sehr gut zu empfehlen, weil es einfach um Methoden der strategischen Unternehmensentwicklung geht. Und auch natürlich das ganze Jobs to be done. Da sind auch, gibt's auch ein paar Episoden, wo mal so ein komplettes Jobs to be done Interview. Wie sieht sowas aus? Zum Beispiel zum Thema Kaffeemaschinen. Wie kaufen Leute eigentlich eine Espresso-Maschine und so? Auch wilde Geschichten. Das, ne, lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuhören. Da haben wir auch jetzt, ne, eine über, neu gemacht über, wie mache ich, Feature-Priorisierung im Backlog und so. Ja, das ist so das, was, glaube ich, sich lohnt, mal reinzuhören.
Cool. Werden wir auf jeden Fall verlinken in den Shownotes. Und da dürft ihr Zuhörerinnen auf jeden Fall auch sehr, sehr gerne dann reinhören.
Hat mich gefreut. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass du dabei warst. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.